Oh, ich habe mir halt irgendwie 5 CL eingegossen, glaube ich.
Ja.
Sehr gut.
Läuft.
Läuft bei mir.
Besser als die ganzen 10. Obwohl, die würden. 10 passen bestimmt in so ein Glas, oder?
Ja, passen rein. Gerade so vielleicht. Ich weiß nicht. Könnte Könnt schon sein.
Nee, danke auf jeden Fall für das Sample.
Bitte, bitte.
Bin ich mal gespannt. Das ist das alte, ne?
Das ist das Batch 1, genau.
Ja. Ja, wir hatten den jetzt jedes Mal irgendwie, da wird es ja mal Zeit, dass wir da mal so drüber schnacken.
Nein, die Idee ist gut. Deswegen habe ich ja auch nicht gesagt nein. Ich habe mein Sample sofort gesucht, ist natürlich nicht gefunden. Ich werde es wahrscheinlich finden, wenn ich diese Flasche wieder wegräume oder so oder irgendwo hinstelle.
Ja, aber das wird super.
So ist es halt. Das ja. Ist aber auch nicht schlimm, dann kann ich das Sample ja nochmal in die Flasche kippen oder was auch immer damit machen, wer weiß.
Ja, aber du hast jetzt eine Flasche aufgemacht.
Ich habe jetzt eine aufgemacht, genau.
Ehrenhaft. Sehr gut, sehr gut.
Ja.
Lassen wir erstmal noch eine Runde atmen.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Hm. Wird bestimmt wieder länger. Ja, wird bestimmt wieder länger.
Entweder das oder wir machen heute eine Kurzfolge. Wer weiß.
45 Minuten?
Wir werden sehen.
Ich
will mich da nicht unter Druck setzen lassen von dir.
Ja. Ich habe, wann war das? Irgendwann vor 2 Tagen oder so, saß ich abends da und habe irgendwie so ein bisschen einfach auf Facebook sinnlos rumgeguckt zum Runterkommen. Und da hat es mir ein Video angezeigt von einem Mann, der im Guinness-Buch der Weltrekorde eingetragen ist, als der schnellste Sprecher überhaupt. Und so eine Folge müssen wir machen, wo man dann auf einfach mal so mit, keine Ahnung, eine Folge in 25 Minuten durchziehen, aber dafür ganz schnell sprechen so.
Das war ein Podcast oder was war das?
Nee, das war der Typ, der hat in den 80ern und 90ern in den USA vor allen Dingen Werbespots gesprochen und stand dafür im Guinness-Buch, in dem er irgendein Lied übelst schnell gesungen hat. Und der hat, ich weiß nicht, ob das, man kennt doch solche Werbespots, wo zum Beispiel die Features von einem Auto aufgezählt werden und damit das halt wahnsinnig viel klingt, wird dann quasi die Geschwindigkeit des Sprechers schnell hochgedreht. Ja, und der hat das quasi aber, ohne das Ganze künstlich zu hochzuspeeden, wirklich so gesprochen, weil der halt extrem schnell ganz, ganz viel sagen kann.
Hm. Ja, und ja, da fällt mir im Zweifel noch der ein oder andere Rapper ein, hier so Busta Rhymes oder sowas, die sowas.
Genau, wie bei Break Your Neck von Busta Rhymes, das war ja auch immer relativ schnell. Und auch die anderen Sachen, aber ich habe jetzt so nur das Break Your Neck irgendwie im Kopf. Was da so extrem schnell war. Ja, so ähnlich. Und stell dir mal vor, wir würden eine Podcast-Folge auf der Geschwindigkeit machen.
Das wäre auf jeden Fall, also wir müssten es entweder hochpitchen oder wir müssten versuchen, wirklich schnell zu reden. Aber das geht, glaube ich, nur, wenn man gut skriptet vorher. Das ist so frei von der Leber. Ich denke zu viel dabei, um so schnell zu sprechen.
Ja, das meine ich ja. Und ich würde mich wahrscheinlich 3-mal verhaspeln irgendwie.
Ich glaube, du musst es verskripten, du musst schon vorher den Text festlegen, dann kriegst du das hin.
Ja, und das, aber
also du könntest hier den, ich könnte aus dem Buch vorlesen.
Ja,
so schnell. Würde dann vielleicht sogar schnell gehen.
Okay, aber im Allgemeinen ist es ja so, dass wir den Podcast machen, nicht um das Ganze zu schnell durchzuquatschen, sondern um zu entschleunigen und ein bisschen runterzukommen für uns und eben dem entspannten Hobby zu frönen. Von daher lassen wir das mal lieber.
Ja, wir wollen ja selber auch runterkommen und uns entspannen und euch Entspannung bringen. Von daher.
Enjoy.
Können wir ganz gechillt sein, ja, ja.
Sehr schön. Ja, ich bin heute mal umgezogen aus der Küche ins Schlafzimmer. Das ist mal was ganz Interessantes. Mal gucken, wie das wird.
Ja, du, wir haben ja hier nichts verschraubt, ne? Von daher würde das ja theoretisch überall gehen.
Ja,
das ist ja das Gute. Sollen wir auch mal eine Folge draußen oder so? Das wäre auch cool, glaube ich.
Ich habe schon überlegt, dadurch, dass ich ja gerade meinen Garten so ein bisschen fit mache, beziehungsweise jetzt in den Ferien fit gemacht habe, jetzt ist natürlich ein bisschen weniger Zeit wieder. Aber so nach und nach kann man ja trotzdem immer mal was machen. Und dann könnten wir uns ja mal wirklich für eine Folge ans Lagerfeuer setzen, um diese Stimmung auch am Lagerfeuer so ein bisschen einzufangen. Müssen wir mal schauen, wie wir das technisch gelöst kriegen, ob wir da vielleicht einfach uns mit einem Headset und Handys in der Tasche ans Lagerfeuer setzen. Aber das war gestern so meine Idee, habe ich auch dran gedacht.
Lieber Tim, ich sehe uns beiden da sitzen, ein Dram in der Hand, die Feuerschale vor uns, zu unseren Füßen knistern, lodernde Flammen, Holzstückchen, die dann, wenn das Feuer in die Luftlöcher im Holz kommt, so wegplatzen und durch die Gegend fliegen.
Das wird spitze.
Steigt auf. Nein, klingt gut.
Oder?
Ja, ja, du, ich finde das, so Lagerfeuer und Whisky sind zwei Sachen, die gut zusammenpassen. Denke ich.
Finde ich. Und ich finde, am Lagerfeuer schmecken dann auch die rauchigen Whiskys oft gar nicht mehr so rauchig. Ist dir das mal aufgefallen?
Weiß ich nicht. Nein, ist mir nicht aufgefallen. Aber ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet.
Also, ja.
Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt jedes Wochenende Lagerfeuer macht. Deswegen fehlt mir da vielleicht einfach ein bisschen die Erfahrung.
Ja. Ja, ich auch nicht jedes Wochenende, aber so ab und zu. Also ich habe im letzten Jahr andersrum gesagt, wenn ich ein Lagerfeuer gemacht habe, habe ich eigentlich meistens auch ein Glas Whisky da getrunken, weil das war meistens dann irgendwie abends mit Freunden noch im Garten gesessen. So oft kommt das auch nicht vor, dass wir quasi noch länger dann im Garten sind. Da einfach den Kindern geschuldet, die müssen irgendwann ins Bett. Aber wenn das mal vorkam, war schon 3-4 Mal, dann gab es auf jeden Fall immer einen schönen Dram dazu. Und ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, dass meine Living Bottle jetzt fest im Garten deponiert ist.
Ja, sehr vernünftig, aber die war nicht rauchig, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Noch an die
korrekt, ja, 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 ja. Aber fast stark, also gefühlt.
Ja, alles gut. Nein, also wir haben hier im Garten, wir haben gar keine Feuerschale. Ich habe hier auch noch kein Feuer im Garten gemacht.
Das ist bei euch schwierig.
Ist jetzt auch nicht so wild, ne? Also von daher kein Problem. Die könnte man schon machen, also geht schon, aber hat sich einfach auch nicht ergeben. Von daher fehlt mir da ein bisschen die Erfahrung. Zumindest hier bei mir zu Hause.
Ja, ist ja auch nicht so schlimm.
Würde ich fast sagen. Nein, aber ich, also überhaupt draußen sitzen und noch, wenn es ein bisschen frischer wird, noch ein Glas Whisky genießen, ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Ja, also das passt halt auch voll, ja. Das ist ganz gemütlich. Selbst abends jetzt im Sommer, wenn es wieder wärmer wird, die Abende vielleicht ein bisschen lauer sind, abends nochmal draußen sitzen und wenn es eben nicht mehr so warm ist, dann einen Dram trinken.
Das ja, beziehungsweise wenn es mal abends wieder warm ist, weil momentan ist es ja abends saukalt. Also tagsüber kann ich in T-Shirt draußen sitzen, aber sobald die Sonne weg ist, gegen den späten Nachmittag, wenn du dann im Schatten sitzt, das ist schon unangenehm kalt. Und gerade, wo das auch so windig ist.
Oh, Mimi. Sehr schön. Ich merke schon. Nö, aber ja, ich weiß, was du meinst, aber da hilft dir dann das Lagerfeuer und der Whisky.
Ja, der könnte da helfen, das stimmt.
Was machen wir heute?
Du hattest doch einen Vorschlag, dann kannst du dir noch auch vorstellen. Du hast doch zu mir gesagt, so. du möchtest, dass ich was raussuche und dass du was raussuchst und dann kannst
das
du
war ja
mal, so eine mal vorstellen.
Genau, das war eigentlich so eine, weiß nicht, ich habe die Woche Post bekommen und was da drin war, ist einfach ein Buch über Whisky gewesen. Da dachte ich mir so, hey, warum quatschen wir nicht mal im Podcast über Whisky-Bücher? Und es gibt ja eine Vielzahl, also unfassbar viele verschiedene Whisky-Bücher und auch verschiedene Ansätze, Bücher über Whisky zu schreiben. Und ich habe den Olli einfach gebeten, er soll mal eins raussuchen, was er vielleicht gerade liest oder was er cool findet. Und ich suche auch eins raus und wir haben einfach beispielhaft hier ein Buch rausgesucht. Und die sind, glaube ich, relativ unterschiedlich, verfolgen unterschiedliche Ansätze. Ich habe rausgesucht ein Buch, das nennt sich Chasing the Dram, Finding the Spirit of Whisky von Rachel McCormack. Das ist eine schottische Foodbloggerin eigentlich, die relativ lange in Spanien gelebt hat und dann wieder zurück in die Heimat kam und dann ihr Land nochmal so ein bisschen neu entdeckt hat und mit ihrem Vater vor allen Dingen und Freunden dann verschiedene Brennereien in Schottland erkundet hat und hat darüber quasi ein Buch geschrieben. Ist ganz interessant, dadurch, dass sie Foodbloggerin ist, gibt es in dem Buch nicht nur reine Whisky-Infos und auch keine so Profi- und nerdigen Infos, sondern es ist eigentlich eine Reise, die ganz charmant beschrieben ist, von Brennerei zu Brennerei. Es sind, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele beschrieben, aber schon einige. Und das Ganze eher aus der Sichtweise von einem, na nicht Amateur, aber von jemandem, der nicht ganz so tief in der Materie steckt und dafür aber wahnsinnig viel lernt. Und was ganz schön ist, ist, dass in dem Buch außerdem, da sie ja Foodbloggerin ist, Rezepte beschrieben sind, die jetzt mit Whisky abgewandelt sind. Das geht los, wie gesagt, ist auch sie hat Freunde auch zum Beispiel in London, wo dann Rezepte mit indischem Einschlag sind und dann das Ganze mit Whisky verfeinert wird. Und so ist das Buch im Endeffekt ein kleiner Reisebericht. Nicht das typische Buch, wo man jetzt nachschlägt, wie viel Liter produziert diese Brennerei im Jahr, wie schmeckt der New Make der Brennerei, was auch natürlich möglich ist. Es gibt natürlich, ich glaube, einen Haufen Bücher, die genau das tun, so allgemeine Infos zu den Brennereien zu geben. Nee, das hier ist, wie gesagt, ein Buch, was im Endeffekt ein Reisebericht ist, was im Endeffekt ein Erfahrungsbericht ist über das Kennenlernen des Whiskys in Schottland, über auch das Kennenlernen von sich selbst so ein bisschen. Und sehr, sehr charmant geschrieben, habe ich mir irgendwann mal bestellt in einem gebrauchtwaren Buchladen in England oder so.
Ist das Deutsch oder Englisch?
Kann das Ding hierher? Das ist auf Englisch geschrieben auf jeden Fall.
Okay.
Das ist natürlich, wenn man jetzt nicht unbedingt so gut Englisch spricht, schwierig. Ich habe den Vorteil, ich bin Englischlehrer. Deswegen, auch um einfach so fit zu bleiben, lese ich ganz gerne mal ein englisches Buch. Und mich hat vor allen Dingen, ich poste dann, wenn ich das Ganze hier hochlade, auf jeden Fall auch mal ein Bild vom Cover. Mich hat so als allererstes das Cover angesprochen und ich dachte so, hey, das sieht cool aus, bestellst du dir einfach mal. Und da ist nämlich eine wunderschöne Schottland-Karte auch mit drauf, mit den Stationen, die im Buch quasi besprochen werden. Ja, stehen halt die ganzen Städte drauf. Dann aber auch zum Beispiel in Edinburgh wird die Scotch Malt Whisky Society mit eingetragen. Dann sind Brennereien mit drauf, von Glengoyne bis Ben Nevis. Sie erzählt in dem Buch zum Beispiel über den Tag, an dem sie bei Ben Nevis war und dort den Distillery Manager getroffen hat. Und dann der Distillery Manager, also die sind dorthin getrennt im Endeffekt und der Distillery Manager hat die dann mit einer riesengroßen Rolls Royce oder sowas rumgefahren und solche Sachen. Also ganz witzig beschrieben auch und die waren halt eigentlich meistens mit dem Zug unterwegs. Sind natürlich auch ein paar Eindrücke der schottischen Landschaft mitgegeben. Das Buch ist nicht ganz tiefgründig, ist eher unterhaltend, würde ich sagen. Und so für abends vorm Schlafen gehen ist das eine ganz nette Lektüre und macht einfach Spaß, so ab und zu mal reinzublättern. Ich muss sagen, ich habe relativ lange gebraucht, bis ich das Buch durch hatte, weil ich kam ab und zu mal was dazwischen, keine Zeit zum Lesen gehabt, aber ich habe es auf jeden Fall durchgelesen, bin fertig geworden, war dann am Ende auch froh und so retrospektiv betrachtet auf jeden Fall einen Kauf wert, macht Spaß, wie gesagt, ist eher leichte Kost, aber wie gesagt, auch eher unterhaltend. Von daher, mein Tipp, Chasing the Dram, Finding the Spirit of Whiskey von Rachel McCormack.
Sehr schön, klingt ja eigentlich ganz gut. Ich finde auch, also klar sind Sachbücher zum Thema Whisky sehr wichtig, aber so eine Mischung aus Reisebericht und Lifestyle und Cooking Book und was weiß ich, also so ein,
yeah,
eine Mixture ist eigentlich auch ganz nett. Warum muss es immer nur harter Content sein?
Genau.
Finde ich gut. Was Unterhaltsames.
Kann ich dir ja gerne mal leihen.
Ja, sehr gerne, weil du sagtest auch, dass das Buch quasi so gar nicht im Handel erhältlich ist, sondern dass du das über den Sekundärmarkt bekommen hast, ne? Habe ich richtig verstanden?
Also es ist im Handel zu bekommen, auf jeden Fall. Aber okay, ich habe das bestellt, da gab es das auf jeden Fall in Deutschland noch nicht. Ich denke, jetzt inzwischen sollte es das geben. Ich kann mal kurz nachschauen, aber ach, eigentlich egal. Man findet es auf jeden Fall irgendwo, ja.
Ja, okay. Nee, gut.
Das kann ich mir schon
gut vorstellen. Wir packen ja die Titel von den Büchern in die,
ja,
die Notes und von daher werdet ihr das ja sehen.
Ja. Ja, ich sehe gerade, also das gibt es auf jeden Fall bei diesem riesengroßen verbotenen Online-Store für.
Sag mal, was kostet Euro. Das Ding neu?
Neu? Also eigentlich hat das mal, warte hier hinten, was steht hier drauf? Pff, nicht so viel. 16,99 £.
Ja,
das und ist auch. Du kriegst aber gebraucht, ich habe das glaube ich gebraucht für 5 £ oder so gekauft, also ganz entspannt.
Mhm.
Ne? Das war ganz easy peasy. Ja, und ich gucke eigentlich auch immer mal nach Whisky-Büchern. Ich habe eigentlich, ich denke so, weiß nicht, 10, 15 hier rumstehen. Auch ganz, ganz verschiedene, ne? Relativ viele, die auch einfach wie ein Reisebericht sind. Ich erinnere mich an Ian Buxtons Whisky Galore, was auch so ähnlich ist. Aber natürlich auch das Whisky oder Scotch Malt Whisky Yearbook, was im Endeffekt ein Nachschlagewerk ist, was jährlich erscheint, wo aber relativ aktuell alle Brennereien in Schottland mit aufgelistet sind. Und da geht es dann wirklich darum, was ist die Geschichte, wie viel Liter produzieren die im Jahr, wie schmeckt der New Make, was gibt es für Standardabfüllungen und so weiter und so fort. Das ist dann relativ, ich glaube immer auf einer Doppelseite für eine Brennerei, zusammengefasstes Wissen über eine Brennerei. Was auch in Ordnung ist, ist nett, das hier zu haben, aber ich meine, ich habe das irgendwie 2014 oder so gekauft und das reicht auch. Ne? So viel, also ja, sicher gibt es diese ganzen neuen kleinen Brennereien, aber das lese ich mir inzwischen, wenn ich da irgendwie Infos haben will, eher online an. Also da schaue ich halt eher da irgendwie nach den Infos zu den Brennereien.
Man muss ja ehrlicherweise auch sagen, dass man online extrem viel findet. Man muss es immer ein Stück weit überprüfen, weil diese, sag ich mal, journalistische oder editierende Arbeit ja nicht gemacht ist, wenn du halt überall so guckst, aber um einen groben Überblick zu kriegen über neue Dinge und wenn es nur die eigene Homepage ist von der Distillerie, mhm, da steht ja schon immer eine ganze Menge drauf.
Wenn definitiv. Da was ja. Ja. Und wenn das nicht reicht, wie gesagt, dann haben wir unser privates, na nicht privates, unser Real-Life-Lexikon in Delitzsch sitzen, wenn wir mal was wissen wollen.
Zu schottischem Whisky, glaube ich, geht das.
Zu schottischem Whisky, das stimmt, ja.
Das nein, stimmt. Also es gibt ja, ob das die Foren sind, ob das online, es gibt so viele Möglichkeiten, ja, sich zu informieren, ja, heutzutage. Das ist schon gut und da kann man sich nicht kann man nicht sagen, ich habe kein Buch dazu gefunden, deswegen konnte ich nicht. Nein, alle Informationen findet man mit ein bisschen Mühe auch im Netz.
Ja, das stimmt.
Nichtsdestotrotz ist natürlich auch wieder schön, ein Buch zu lesen, gerade wenn sich Menschen Mühe machen, diese ganzen Informationen zusammenzutragen, die es zu solchen Themen gibt.
Ja, sicher, aber das liest sich ja nicht wie ein Buch. Das ist ja eher ein Nachschlagewerk dann.
Und ja, es kommt halt darauf an, wie das gemacht ist. Ne? Aber du hast recht, es liest sich nicht wie ein Roman. Es kann sich halt wie ein Sachbuch lesen. Ne?
Genau.
Auch das kann man ja lesen.
Also jetzt bei diesem Scotch Malt Whisky Yearbook, oder wie es heißt, das ist eher wirklich wie so ein Lexikon angelegt. Aber es gibt natürlich auch andere, die wie ein Sachbuch zu lesen sind. Ich habe noch ein englisches, das heißt The Science and Commerce of Whisky. Es ist sehr, sehr gut, weil es sehr, sehr viele Infos hat und eben sehr, sehr tiefgründig ist. Und das ist im Endeffekt ja wie ein Lehrbuch fast, ne? Das ist ganz gut geschrieben, sehr, sehr, nein, nicht trocken, aber nüchtern geschrieben auf jeden Fall und geht aber sehr in die Tiefe. Es, ne? Ist vor allen Dingen auch auf Englisch und da habe ich immer das Problem, es ist sehr interessant, aber länger als eine Stunde kann ich da auf jeden Fall nicht durchhalten zu lesen. Danach schlafe ich entweder ein oder brauche einfach mal eine Pause. Ja, man sucht dann eigentlich auch gezielt nach Passagen, die einen interessieren gerade in dem Moment. Weiß nicht, ich möchte mehr über die Fassreifung wissen. Dann suche ich mir das raus. Was gibt's hier für chemische Prozesse oder so? Und dann lese ich mir dort das Kapitel durch. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das ist ganz schön.
Ja, und du musst natürlich auch immer wissen zu dem, dass es immer stand zu der Zeit, wo der Autor oder die Autorin das Ding recherchiert und geschrieben und verlegt hat, ne? Oder gedruckt hat.
Auf jeden Fall.
Ne? Also das heißt, das kann ja nach 10 Jahren auch sich alles etwas anders darstellen, sowohl was den Besitz von Brennereien betrifft, wie die sich aufstellen, was deren Philosophie ist, etc. etc. Und dadurch muss man immer auch ein Stück weit als Zeitkapsel sehen, so ein Buch. Ne? Das entwickelt sich in dem Sinne nicht weiter, sondern das ist halt auf ein Ende hin, also ab einem bestimmten Zeitpunkt ja dann festgesetztes Wissen, ne? Wo es nicht weitergeht.
Ja, na klar. Das ist natürlich, ich habe von einem Kollegen von mir, der im letzten Jahr in Rente gegangen ist, der wusste, dass ich mich gerne mit Whisky befasse auch und auch gerne mal ein Buch dazu lese. Der hat mir zwei richtig alte Whisky-Bücher aus den 80ern irgendwie mitgebracht, die er im Schrank zu Hause rumstehen hatte. Immer so, ah, hier brauche ich nicht, kannst du haben. Und das ist cool zu sehen auch. Also man hat da, natürlich ist das eine so Nachschlagewerk, aber man hat da drin natürlich dann diese ganzen alten Flaschen stehen, so wo wir heute so ein bisschen auch danach jagen, ne? Keine Ahnung, ein alter Bunner Heaven 12, ein alter Tully 10 oder so. Und man hat dann quasi da in dem Buch eingefangen, wie die Flaschen, wie der Whisky aussah und geschmeckt hat irgendwo zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, was natürlich cool ist.
Ja, definitiv. Das ist halt, also das ist ja immer so bei Sachbüchern, dass du halt, oder überhaupt generell, wenn jemand etwas schreibt, dass der maximal nach hinten blicken kann, aber nicht nach vorne oder zumindest nicht auf Tatsachen basierend nach vorne.
Ja, das stimmt.
Von daher ist das schon immer sehr spannend. Und da kann auch ein Buch aus den 80ern oder noch früher interessant sein. Ne? Es gibt ja,
ja eben,
auch viele Bücher über Spirituosen, die noch viel, viel älter sind.
Ja, absolut.
Wobei ich ehrlicherweise gestehen muss, dass ich, was das Lesen von Büchern über Spirituosen betrifft, relativ jungfräulich bin.
Okay.
Also ich hab drei Bücher über Spirituosen, vier vielleicht. Und davon sind zwei Bücher Whisky-Bücher und davon habe ich eins vor kurzem erst angefangen zu lesen. Also ich kann da nicht auf eine große Leseerfahrung zurückgreifen.
Mhm. Ja, ist ja auch nicht schlimm.
Nee, ich hab ein Buch über Tequila und Mezcal, was ich mir mal vor ein paar Jahren gekauft habe.
Okay.
Und habe ein Buch über Cocktailrezepte. Und die beiden Bücher habe ich bestimmt schon 10, 15 Jahre.
Aber das Buch über Cocktailrezepte ist ein reines Rezeptbuch, oder?
Genau.
Oder gibt's? Okay, gut, ja. Das ist ja aber.
Da gibt es auch so ein paar Beschreibungen, was ist Whisky und was ist Gin und so. Ne? Also das ist so
wirklich. Welches Buch ist das? Hast du das im Kopf?
Nein, weiß ich jetzt nicht.
Cocktailbücher sind ja auch so eine Buchkategorie für sich, finde ich auch wahnsinnig cool eigentlich.
Ja, das ist jetzt nicht so ein mega Standardwerk. Das habe ich halt irgendwo mal durch Zufall mit dem Buchhandel drüber gestolpert und habe es einfach eingesagt. Da habe ich mich jetzt, da weiß ich jetzt auch gerade gar nicht, was da drin steht. Groß. Habe ich schon wieder alles vergessen. Ja, und gar nicht so lange her, vielleicht 2, 3 Monate, da habe ich mir von Ralphie sein Buch gekauft. Jetzt muss ich mal gucken, genau wie es heißt, weil ich vergesse den Titel immer, weil ich es auch noch nicht gelesen habe. Search for a Whisky Bothy heißt das.
Ja.
Das soll auch eher anekdotischer Natur sein. Bin ich aber, wie gesagt, noch nicht dazu gekommen, das zu lesen. Ich mag Ralphie sehr und von daher bin ich da auch eigentlich ganz gespannt drauf, das mal zu lesen. Aktuell, und das ist auch das Buch, was ich aber heute in der von dir gestellten Aufgabe vorstellen wollen würde oder möchte.
Schieß los.
Das Buch heißt Bourbon, ein Bekenntnis zum amerikanischen Whisky.
Mhm.
Also ein Buch über Bourbon. Und der Autor heißt Thomas Dominik. Dominik. Dominik? Dominik. Thomas Dominik. Der ist ein Spirituosenexperte laut Rückband oder laut Buchinformation. Ich weiß, der kommt irgendwie aus der Barszene.
Okay.
Der ist auch für Cocktailthemen und sowas bekannt und hat sich hier seiner Lieblingsspirituose, wenn ich das richtig verstanden habe, die er auch sozusagen für Cocktails am liebsten benutzt, hat quasi sich damit auseinandergesetzt und ein Buch geschrieben.
Ja.
Welches relativ umfangreich ist. Das Ding hat, muss ich gucken, knapp 430 Seiten. Also schon ein dickes Ding. Und es ist ein Sachbuch. Es ist jetzt kein anekdotisches Buch, sondern es ist tatsächlich eine Zusammentragung von Informationen zu Bourbon und Rye, zu allem, was man im amerikanischen Whisky sonst noch so findet an Stilblüten. Mhm. Das liest sich jetzt nicht so trocken, wie es klingt, wenn man jetzt denkt, 400 Seiten Sachbuch, sondern das hat eigentlich eine ganz nette Struktur. Das fängt an mit der Geschichte zum Bourbon, ja. Also wie es dazu gekommen ist, dass man überhaupt in Amerika Getreide destilliert und daraus Schnaps macht. Fängt an so quasi mit den ersten Besiedlungen und geht dann über Prohibition und diese ganzen Themen, also was waren so die historisch wichtigen Punkte beim amerikanischen Whisky, geht dann über in so ein paar fachspezifische Betrachtungen, was ist Bottled and Bond, Fassreifungsthemen und sowas, also wo du halt so ein paar Begrifflichkeiten klärst und was eine Mashbill ist und wie die Whisky-Produzenten das nutzen. Und dann steigt er, und da bin ich gerade so ein bisschen, da hänge ich gerade so ein bisschen fest, dann steigt er so in Produktion ein. Mhm. Ja, also wie wird destilliert? Welche Getreide, Fermentation, Destillation und dann eben, was das Holz da für eine Rolle spielt. Ja, welche Fässer, wie das Holz gelagert wird und so weiter und so fort. Das ist jetzt, also dieser ganze Produktions- und Fassreifungsteil, das sind mal so eben so 80, 90 Seiten und da habe ich mich, ja, wenn du so über Destillationsapparate da Beschreibungen liest, das ist jetzt so ein Teil, den ich nicht ganz so spannend finde. Aber der hat mit Sicherheit auch seine Freunde und ich finde es gut, dass er sich die Mühe macht, das so gut zu beschreiben. Also ja. Er geht auf Potstills ein und wo der Unterschied ist und also das hat schon echt Content. Das ist jetzt nicht nur einfach runtergeschrieben so, sondern das hat da hat er sich intensiv mit beschäftigt. Das merkt man, wenn man das liest. Und das ist sozusagen die erste Hälfte des Buches. Die zweite Hälfte beschäftigt sich dann tatsächlich mit den spirituosen Firmen und deren ganzen Marken und Abfüllungen und Destillerien, die besitzen. Ja, das heißt, das Kapitel heißt Ein Marktplatz und Tausende von Whiskys. Und da geht er erst kurz auf die Mikrodestillerien ein, die ganzen neuen. Und dann geht's schon los. MGP, Beam Suntory, Brown-Forman, Diageo und so weiter und so fort. Da hämmert er die dann durch auf irgendwie ja 200 Seiten fast.
Okay.
Und geht dann da auf die ganzen, das ist auch wieder schön geschrieben, also so, wenn man dann Brown-Forman liest, dann geht's ein bisschen um die Frage nach dem Gründungsmythos. Erstmal, wie ist dieser Konzern entstanden? Aber auch dann um Fragen der einzelnen Produkte innerhalb dieses Konzerns und wie sind die entstanden und wie grenzen die sich ab und was bedeutet das, ein Tennessee Whisky zu sein? Und all diese ganzen Dinge spielen dann halt eine Rolle.
Okay.
Ja, wie sich die Konzerne miteinander verfädet haben, wie die gegeneinander gearbeitet haben, wie dieser Niedergang des amerikanischen Whiskys nach der Prohibition oder diese schwierige Phase halt, die Entwicklung von den Destillerien beeinflusst hast, welche es auch nicht mehr gibt und so. Also schon, also es sind viele Sachinformationen, aber nett auch in so einer Mischung aus Sachthemen und Fakten und eben so ein historisches Umfeld gekleidet. Und das macht er ganz gut und ich habe zwischendurch mal immer wieder bei den spirituosen Konzernen gelesen oder bei den großen Firmen.
Ja.
Gerade wo ich vorne im Produktionsprozess ein bisschen festhing, habe ich mal hinten drin ein bisschen geblättert. Das kann man da auch machen. Ja, das heißt, wenn man jetzt sagt, ich suche jetzt was zum Thema Michters, dann findet man da was. Oder wenn ich jetzt sage, ich möchte was zu Jack Daniels Whisky wissen, dann findest du es natürlich unter Brown-Forman, Tennessee Whisky, dann kommst du halt dann dahin. Das Einzige, was mir an diesem Buch so ein bisschen fehlt, ist ein Inhaltsverzeichnis, also nicht ein Inhaltsverzeichnis, ein Glossar, also oder wie nennt man das? Ein Stichwortverzeichnis, so rum meine ich es. Dass ich halt meinetwegen suche so etwas wie Rye Whisky und dann möchte ich halt wissen, auf welchen Seiten was über Rye Whisky steht. Ne? Oder dass ich sage Jack Daniels und dass ich dann gucken sehe, okay, Seite 238 und folgende. Ne? Ja, das ist verstehe. Das Einzige, vielleicht hört ja der Thomas Dominik sogar zu, das ist das Einzige, was ich mir wünschen würde, falls es hier eine neue Auflage gibt, dass hinten noch so ein Stichwortverzeichnis reinkommt, weil das finde ich bei Sachbüchern eigentlich unerlässlich, gerade wenn die 400 und irgendwas Seiten dick sind.
Ja.
Ne, das muss nicht Lexikoncharakter haben, aber dann kann man so einfach mal in so ein Thema reinstoßen, ohne dass man gleich da ganze Kapitel lesen muss. Ja, ansonsten ist ein Hardcover-Buch, ist schwer, ist groß, ist toll gestaltet. Also die Optik ist auch sehr schön.
Vorne auch so geprägt, ne?
Ja, ist so ein bisschen eingeprägt, genau. Das Wort Bourbon ist so reingestanzt quasi in das Cover. Und was ich ganz sympathisch finde, man kann das Buch natürlich auch bei Amazon bestellen oder bei anderen großen Buchhändlern. Ich habe es jetzt aber bei ihm direkt bestellt. Und dann schreibt mir die auch eine Mail und sowas. Das ist ganz cool. Das ist halt der sitzt in Österreich oder lebt in Österreich. Und du kriegst es dann aus Österreich halt zugeschickt. Also ohne Versandkosten für den Preis von dem Buch. Und kostet 45 Euro, glaube ich.
Ja.
Genau, 45 Euro kostet, steht hinten noch drauf. Und wenn du das bei dem bestellst, schickt er das halt genau für den Kurs auch zu, ohne weitere Versandkosten. Und wie gesagt, ja, hallo Oliver, hier ist dein Buch. Hier ist die Rechnung, bitte überweise. So, du kriegst erstmal das Buch, dann die Rechnung zugeschickt, kannst du überweisen. Okay. Das ist auch sehr vertrauensvoll, finde ich auch toll. Und das finde ich gut. Wie bin ich drauf gekommen? Ich habe den Autoren auf der Hansesbild in Hamburg mit einem eigenen Stand gesehen. Und da lagen so ein dicker Stapel Bücher.
Ja.
Es ist nur das Problem, dass wenn man auf so einer Messe ist wie der Hansesbild, riesengroß, und ich war da am Eröffnungstag, der ging von 18 bis 22 Uhr. Und wenn man um 18 Uhr oder kurz vor 6, also kurz vor 18 Uhr dann da reinkommt, und um 21:15 dann an so einem Bücherstand vorbeigeht, dann ist die intrinsische Motivation, sich jetzt mit Literatur auseinanderzusetzen, nicht ganz so groß, wie man sich das vielleicht wünscht. Ja. Das heißt, ich habe das gesehen, ich habe auch geguckt, was ist das? Bin jetzt nicht auf, ich weiß gar nicht, ob er das selber war, der da stand, aber war halt jemand, der da sozusagen die Bücher präsentiert hat. Und ich bin da jetzt nicht auf die Person zugegangen, sondern ich habe immer nur geguckt, okay, wer es ist, das habe es irgendwie für mich abgespeichert, den Titel. Und entsprechend dann später mal nachgeguckt.
Ja.
Und so bin ich dann dazu gekommen. Also Messebesuche lohnen sich schon auch für Autoren. Weiß nur nicht, ob der da jetzt viele Bücher abgesetzt hat, weil so ein Messe, glaube ich, ein Messeauftritt, der ist ja auch relativ happig von den Kosten her, wenn man das alles zusammen so Hotel, Anreise, dann Standgebühren etc. etc. Da weiß ich nicht, ob sich das so lohnt. Aber um sein Buch publik zu machen, um Werbung zu machen, mit Sicherheit, da bin ich auf jeden Fall einer, der da quasi als Kunden dort gewonnen wurde und dann entsprechend sich das Ding gekauft hat später oder bei ihm bestellt.
Das wäre übrigens wirklich für eine Whisky-Messe an sich cool, wenn es einen Stand gäbe. Also jetzt hier nicht 1000 Stände mit, keine Ahnung, wie viele Autoren, aber wenn es einen Stand gäbe, der wirklich spezialisiert ist auf Whisky-Bücher und Whisky-Literatur, da gibt es garantiert genügend Leute, die da Bock drauf haben.
Mir fällt zumindest Alba Collection ein. Die haben ja einfach nur Karten und selbst das ist cool. Nur muss man sagen, da stehen auch Leute hinter, die Lust haben, über Whisky zu reden einfach. Da geht es ja nicht nur um deren Karten, sondern jeder, der da ankommt, der verfällt ja gleich in eine Fachsimpelei.
Genau.
Und so stelle ich mir das bei so einem Bücherstand auch vor, wenn da irgendwie.
Das kann man ja.
So ein Whisky-trinkender Bücherling da sitzt und der sich halt mit Literatur zum Thema Whisky auch gut auskennt, ja, das ist schon cool.
Ja, also das stelle ich mir irgendwie auch in Kombination. Man muss ja jetzt an dem Stand nicht nur Bücher anbieten, man kann ja natürlich auch noch irgendwie ein paar ausgewählte Flaschen sich da hinstellen auf einer Messe, kommt natürlich mit Leuten ins Gespräch, kann über die Bücher schnacken, kann über Whisky schnacken. Ich glaube, das ist so ein Ding, würde ich mir auf Messen wünschen. Wenn ich nichts zu tun hätte, würde ich das machen. Übrigens,
mir fehlt dafür, muss ich ehrlicherweise sagen, so das Know-how zu Spirituosenbüchern, aber es gibt eine ganze Menge, glaube ich. Es gibt auch viel, was bestimmt gut ist. Und das ist, finde ich, das ist schwierig, das herauszufinden.
Ja, das ist ja ähnlich wie mit Whisky an sich. Ich meine, da gibt es auch alte Bücher, die dann gefragt sind bei manchen Leuten. Ich erinnere mich an irgendeine Messe, wo ich, es war in Berlin, da bei einer allgemeinen Spirituosenmesse und da gab es wirklich eine Sektion, wo antike Cocktailbücher angeboten wurden. Das heißt, so richtig alte aus dem 18. Jahrhundert, wo das Ganze losging, oder natürlich auch 19. Jahrhundert. Und da wurden richtig, richtig halb zerfledderte Cocktailbücher angeboten, die die Leute aber gekauft haben, weil da historische Rezepte drin standen. Fand ich auch interessant. Habe ich jetzt 18. Jahrhundert gesagt? Ich meine bestimmt 19. Jahrhundert. Weiß gar nicht, wann das Ganze anfing da. Wann das erste Mal irgendjemand was zusammengeschüttet hat.
Ja, ich denke, dass man Rezepte für so Drinks aufgeschrieben hat, würde ich jetzt auch denken, 19. Jahrhundert.
Ja, glaube ich auch.
Vorher kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Aber
ja.
Das ist, sowas ist spannend, klar. Und ich sag mal, selbst wenn man jetzt nur die, und da kann man über den Tellerrand ja auch hinausschauen, wenn man jetzt Spirituosenbücher, gute Bücher, die halt, wie du jetzt was vorgestellt hast, so eine Art kulturelle oder unterhaltende Seite zeigen und ja, dann eben aber auch die ganz drögen, klassischen Fachpublikationen, die dann sehr contentlastig sind. Wenn man das jetzt zu Whisky, Gin, Wodka, Cognac, Armagnac, Tequila, Rum, amerikanischem Whisky, whatever es dann noch alles gibt, wenn man da, Korn, Obstler, könnten einem tausend andere Sachen einfallen. Wenn man dazu halt Qualitätssachen aufzeigen kann, die auch was taugen, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Also ich wüsste jetzt, ich interessiere mich für Cognac und Armagnac, da müsste ich mir wahrscheinlich 5 Bücher kaufen, bis ich eins finde, was taugt. Ne? Oder wenn man Pech hat, findet man halt 5, die relativ oberflächlich sind oder die halt mehr Produktbroschüren, so Werbebroschüren gleichen.
Ja, ja.
Nicht den Tiefgang haben bist und dann stehst, hockst du da mit deinen 3, 4 Büchern und brauchst eigentlich nur eins davon. Von daher, sind da Empfehlungen mit Sicherheit gut.
Ja, glaube ich auch. Ich habe mir ein Buch gekauft, was über relativ viele verschiedene hochprozentige Getränke quasi handelt. Und zwar heißt das geistige Getränke Brände, Liköre, handgemacht und hochprozentig. Das ist ganz schön. Das habe ich ich war in Hamburg mal für ein Wochenende und habe das dort irgendwo in einem Laden gesehen, war mir aber zu groß zum Mitnehmen, habe mir das dann quasi zu Hause im Bücherladen vor Ort besorgt. Und das ist ganz schön, weil es gibt so einen Rundumblick über, da ist Whisky drin, da ist, wie du schon sagst, auch Mezcal drin, da ist ein bisschen Cognac und Armagnac drin. Ist ganz cool. Vor allen Dingen, das Format ist cool, das ist relativ, ja, ist ein Großformatbuch. Coole Abbildung auch, also das ist halt so ein Teil, das kannst du mal hinstellen. Und wenn jemand vorbeikommt, ist das ein Buch, was man sich auch einfach mal nimmt und einfach mal durchblättert. Sind immer auch, glaube ich, eine Doppelseite oder vielleicht 4 Seiten pro Spirituose. Da wird die vorgestellt, es werden vielleicht auch mal ein paar Marken vorgestellt, ein paar Anekdoten sind mit drin. Das ist ganz cool gemacht auf jeden Fall.
Mhm.
Und ich bin da eigentlich offen für solche Sachen, auch für andere Spirituosen. Wo du gerade sagtest, dass du ein Buch über Tequila und Mezcal hast, das finde ich auch interessant. Also man kann natürlich da immer mal über den Tellerrand gucken und auch wenn man nur mal drin blättert, wenn man gerade irgendwie 5 freie Minuten hat oder so. Ist ja entspannt, kann man ja machen. Ja, das Gebiet ist halt auch riesig, stelle ich mir vor. Wo du aber gerade über das Buch gesprochen hast, das Bourbonbuch. Wir haben ja letztens schon quasi, als wir mit der Aufnahme schon fertig waren, auch über dieses Thema so ein bisschen offline gesprochen. Und ich habe es mir tatsächlich ja dann auch gleich bestellt und das kam eben die Woche an. Deswegen kam ich auch auf die Idee, dass wir das heute einfach mal mit besprechen. Und es war genauso, wie du gesagt hast. So, er hat mir irgendwie eine E-Mail geschrieben und eine Woche später nochmal, also einmal vor Ostern und einmal nach Ostern, eine Woche später nochmal, ey, sorry, irgendwie hat das nicht geklappt. Ich habe es jetzt nochmal an den Verlag weitergeleitet. Dein Buch ist unterwegs. Hat dann also persönlich, selbst als Autor, dir eine E-Mail geschickt. Total witzig. Und wie du sagtest, kam dann einfach an, Rechnung war drin, bezahlst jetzt die Rechnung, fertig ist das. Sehr, sehr sympathisch und das Buch macht auf jeden Fall so auch in der Hand einen coolen Eindruck. Deswegen meine ich vorhin so mit diesem geprägten Außen und es ist ein cooles Design erstmal. Ich habe noch nicht reingelesen, hatte bis jetzt noch keine Zeit dazu, aber bin schon gespannt. Klingt ja gut, was du so erzählt hast drüber.
Ja, also ich kann das in jedem Fall empfehlen, wer sich mit amerikanischen Whisky ein Stück weit beschäftigen will, ein bisschen was über die Geschichte, über die Herstellung und auch über die einzelnen Produkte, die es am Markt gibt, informieren will, für den bietet das Ding alles, was man braucht. Also da brauchst du auch kein zweites Buch jetzt als Sachbuch. Ne? Das ist, glaube ich, da ziemlich umfassend und deckt viel ab. Definitiv. Ich weiß gar nicht, ob es sowas für Scotch gibt, in aktueller Variante, aber wird es mit Sicherheit irgendwie geben. Ist mir jetzt nicht bekannt, aber das ist für amerikanischen Whisky, wer sich dafür interessiert. Bourbon, ein Bekenntnis zum amerikanischen Whisky von Thomas Dominik.
Das klingt gut. Ich habe gerade auf meiner Liste auch noch eins, wo wir jetzt so ein bisschen vom Schottischen auch weggegangen sind, zum Bourbon. The Way of Whisky von Dave Broom. Dave Broom sollte eigentlich fast jedem von uns ein Begriff sein. Ist ja ein wahnsinnig bekannter Whisky-Autor auch und hat ja für, ich überlege gerade, wie diese Website hieß, scotchwhisky.com oder so, relativ viel geschrieben. Und ich erinnere mich immer, wenn ich bei meiner Schwiegermutter bin, die hat in ihrem Schrank den Whisky-Atlas von Dave Broom. Total cooles Band, das ist eben auch so aufgebaut zum, total cooler Band, ist so aufgebaut, dass man im Endeffekt nachschlägt, ja, die ganzen Brennereien sind aufgelistet, die haben da drin diese Geschmackskarte und so weiter und so fort, man bekommt allgemeine Infos zu jeder Brennerei, zu 2, 3 Standards aus der Brennerei, wie schmeckt der New Make, wie sind die Produktionsverfahren, kurzen geschichtlichen Abriss, Nachschlagewerk eben. Und der hat aber vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, vor 2, 3 Jahren, ein japanische, also der hat sich ja sehr, sehr viel mit japanischem Whisky beschäftigt. Und The Way of Whisky ist im Endeffekt ein Buch über ein Großteil der japanischen Whiskys. Das heißt dann als Untertitel quasi noch A Journey Around Japanese Whisky. Und das gibt's im Englischen und ich glaube auch auf Deutsch inzwischen. Nein, ich habe es nicht. Ich bin aber gerade dabei, mir das, also das wird das nächste Buch, was ich mir kaufe, das habe ich mir hier, ich habe so eine kleine Liste, sind noch 2, 3 andere drauf, unter anderem das Irish Whisky Buch, was im letzten Jahr, glaube ich, rauskam. Und finde ich interessant, halt auch mal so die anderen Regionen so ein bisschen zu erkunden. Und das bestelle ich mir auf jeden Fall. Und ich denke aber auch, dass ich mir da das Original, also im Englischen bestellen werde, weil das finde ich einfach cool. Und das Buch ist wunderschön gemacht auch, ja. Also das hat so ein Craft-Papier-Einband irgendwie oder so ein japanisches Feinbüttenpapier oder sowas außenrum. Sieht ganz cool aus. Ich hatte es schon mal in der Hand, habe es dann nicht mitgenommen. Werde ich aber noch machen. Allerdings ist das relativ preisintensiv. Ich glaube, es kostet 50 Euro. Aber dann kauft man mal eine Flasche weniger.
Ja, aber für ein gutes Buch, komm, ist schon okay.
Ja. Ja, ja, definitiv. Wie gesagt, dann, wir geben so viel Geld für irgendwie anderen Kram aus, dann ist das, glaube ich, besser angelegt und informativ. Man hat viel davon, finde ich gut. Also
wenn man sich überlegt, was das Schreiben eines Buches an Aufwand ist, dann gerade wenn es auch noch Inhalt hat und jetzt nicht nur einfach eine runtergeschriebene Geschichte ist, dann ist mit Sicherheit auch so ein Preis gerechtfertigt. Ja. Auch die 45 Euro für das Bourbon-Buch, die sind absolut gerechtfertigt.
Ja. Und da kommt es gibt ja dieses Irish Whisky, Phönix von der grünen Insel, kam ja letztes Jahr irgendwann, war das, habe ich auch überall gesehen, ne, wurde überall angepriesen. Habe ich mir bis jetzt noch nicht bestellt, habe ich aber auch vor. Das kommt in die, ich weiß nicht, was das kostet, 20 Euro oder so, fast geschenkt vor, ne? Also, wenn man überlegt, was ist ja ein ganz schöner Aufwand wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, ein Buch zu schreiben, das zu verlegen. Und es ist nun mal, Whisky ist immer noch einfach mal ein Nischenprodukt. Es gibt, die Zahl ist zwar wachsend derer, die auch mal ein Buch darüber kaufen würden, ne? Aber ich denke, das ist trotzdem noch absolute Nische.
Ja, man muss jetzt vielleicht noch unterscheiden. Ich glaube, wenn du ein auf Englisch oder als Ire ein Buch über irischen Whisky schreibst, ist es ja auf der ganzen Welt verkaufbar. Ja, weil ich glaube, die Iren, es kaufen nicht nur Iren, sondern es kaufen halt Menschen auf der ganzen Welt, weil Englisch auch eine Sprache ist, die in der Regel auf der ganzen Welt auch gelesen und verstanden werden kann. Ja. Ein Buch über Bourbon in deutscher Sprache hat einen deutlich begrenzteren Kreis möglicher Leser. Mhm. Ja, das heißt, die Auflage wird viel, viel kleiner sein, unendlich kleiner. Und dementsprechend, damit sich das überhaupt lohnt, muss der Autor natürlich auch ein bisschen Geld damit verdienen. Ja. Von daher wird auch das natürlich aufgrund der geringeren Auflagemöglichkeiten auch ein bisschen teurer sein. Aber das ist auch okay. Finde ich völlig in Ordnung. Ja, beim irischen Whisky sagst du was. Ich hab hier gerade einen offen stehen. In meinem Glas.
Ich habe heute ein Sample bekommen.
Völlig verrückt.
Spitzenüberleitung. Ich werde verrückt. Ja, der irische Whisky. Wir haben ja in den letzten Wochen relativ häufig über einen irischen Whisky gesprochen, beziehungsweise irgendwie am Rande immer mal so ein bisschen den Namen erwähnt. Weiß auch nicht.
Die Flasche hat uns verfolgt.
So ein bisschen. Kann man so sagen, ja. Also wir haben erst über irischen Whisky gesprochen, da kam der mit. Wir haben dann über mal kurz über verrückte Fassreifungen gesprochen, da wurde der mit genannt. Wir haben über einfach Genuss gesprochen, wo wir quasi kurz erörtert haben, ob wir denn jedes Mal richtig verkosten und uns Notes machen und das Ganze irgendwie erkunden wollen oder einfach genießen wollen. Ich glaube, da haben wir den irgendwie kurz mitgenannt. Hier und da hat er uns auf jeden Fall immer verfolgt. Welcher war das, Olli?
Ich spreche das bestimmt wieder falsch aus, aber es ist der Glendalough Misonara Finnish Single Malt Irish Whisky 13 Jahre. Sag nochmal, was auf der Flasche steht. 13 Years in American Oak Bourbon Barrels Finished in Japanese Misonara Oak Pancheon Barrels. Genau, kommt mit 46%. Ich würde denken, der ist gefärbt.
Meinst du?
Auch wenn auf der Flasche nichts dazu draufsteht.
Wieso ja,
kommt, von der Farbe her, die sieht so dunkel aus.
Das sind die Mitsunara-Fässer.
Keine Ahnung. Steht auf jeden Fall nicht drauf, dass er steht nichts drauf. Von daher, who knows?
Ich freue mich
Badge wie Bonn. 1. Du hast die Whisky Base ID dazu, die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist das Badge 1. Auf dem Sample steht die drauf.
Ja. Das ist die 103715.
103715. Sehr gut. Also für alle, die nachschauen wollen, was wir da haben, wir haben den jetzt zum Beginn des Podcasts, also vor einer Dreiviertelstunde ungefähr, eingegossen. Mhm. Und er atmet hier fleißig rum und ich habe ihn auch, während wir hier quatschen, immer mal wieder ist so ein leichtes Wölkchen hier hoch zu mir, zum Mikrofon gestiegen und in Richtung meiner Nase.
Ich habe heute mal was gemacht, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe meinem Glas eine Mütze aufgesetzt. Ich habe so einen kleinen Deckel, den gab es mal zu einem Artbeck-Glas dazu. Und der passt komischerweise eigentlich so auf Glencairns. Der passt hier, ich habe mein Glas, was ich immer benutze, ist von Riedel. Eigentlich ein Rumglas, aber das ist im Endeffekt ein Glencairn-Glas mit Stiel.
Und das hast du gesagt, das ist von Riedel?
Nee, Riedel mit R.
Riedel, okay.
Ja. Riedel.
Ist eigentlich ein Glas von Lidl.
Und das mit dem Deckel funktioniert ganz gut, weil wenn man jetzt reinschnüffelt, dann kommt da wirklich, wirklich einiges aus dem Glas raus. Schön. Macht Spaß. Wie gesagt, ich habe auch ich hatte den, wie gesagt, schon ein paar Mal irgendwie im Glas gehabt. Ich hatte mal ein Sample davon, ich glaube, und dann mal noch eins. Und der hat mich nicht wirklich losgelassen, aber ich habe mir nie eine Großflasche bestellt davon. Ich weiß nicht warum. Ist natürlich, weiß nicht, vielleicht weil es ein Irre ist. Nee, eigentlich auch nicht. Bisher ist es nicht passiert. Mal schauen. Es gibt ihn auf jeden Fall noch. Und das war ja so ein Spalter immer, ne? Was hier so ein bisschen prominent ist, ist so eine, jetzt habe ich es wieder, so eine Sandelholznote, ne? So süßlich, holzig. Der Einfluss von dem Mitsunara-Cast ist wirklich, wirklich kräftig. Und da steht ja drauf, also der ist 13 Jahre alt, dass der auch 13 Jahre lang in Ex-Bourbon-Fässern reifte und dann umgefüllt wurde in Mitsunara-Fässer. Das heißt, es war kein Jahr lang das Finish, wer weiß, wie lang das war. Aber der Einfluss ist stark, finde ich. Also man riecht es raus und das ist schon kräftig. Und weil du sagtest, gefärbt, also die Farbe würde ich vielleicht auch auf die Fässer zurückführen, ja.
Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall, es ist ein Hate It or Love It Whisky.
Ja.
Also ich kenne eigentlich auch nur Leute, die sagen, nee, geht gar nicht. Oder wow, interessant, lecker. Diese Sandelholznote, die viel beschworene. Bei mir verbindet sich diese Note immer noch mit sowas Ätherischem.
Total, ja.
Und auch noch mit so einer so einer Bergamottnote, die habe ich manchmal auch bei Westcork-Produkten. Nicht okay. bei allen, aber manchmal habe ich die bei Westcork-Whisky auch mit drin.
Westcork, produzieren die selbst oder ist es auch Sourced Whisky?
Westcork produziert auch selbst, allerdings noch nicht so lange. Mhm. Also die haben, die Destillerie hat vor, ich glaube, 16 Jahren aufgemacht, allerdings so als Garagendestille quasi.
Ja.
Und die haben zwar immer ein bisschen was gemacht, aber das eigentlich alles, was man von denen bekam mit einem Age, war eigentlich immer auch zugekauft. Genau wie dieser Länderloch das auch ist.
Ja.
Mittlerweile, also die Sachen, die kein Age haben, die sind von denen selber. Die produzieren mittlerweile irre viel. Also es ist ein relativ großer Laden mittlerweile. Die beliefern die ganzen Discounter und nicht nur mit Whisky. Die produzieren Wodka, Gin, weiß der Geier was. Also es ist eine richtig große Spirituosenfabrik mittlerweile. Machen aber auch sehr, sehr experimentierfreudig Whisky. Die haben, die Westcorker, die haben gerade ein neues Line-Up raus mit Finishes. Das ist immer Bourbon Barrel und dann gefinished mit. Und da sind Calvados Fass, ich weiß gar nicht was. Das sind, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Fässer, die da zu denen es jeweils eine eigene Abfüllung gibt. Rum, Sherry, Port, hieß mich tot. Was jetzt, irgendwas habe ich noch vergessen. Virgin Oak. Sind auf jeden Fall relativ viele. Und das ist deren eigenes Produkt. Wenn du jetzt einen 16-jährigen oder einen 12-jährigen Westcork kaufst, ist es in der Regel Sourced Whisky und zugekauft.
Okay. Und weiß man, von welcher Brennerei bei Westcork? Ich meine, bei Glendalough ist es ja auf jeden Fall, weißt du das?
Die meisten sagen, das ist a Coolie, aber.
Ja, stimmt. Also ich habe, was ich gelesen habe.
Das ist Single Malt, es steht nicht Potstill drauf.
Ja.
Das ist nur Single Malt, es steht auch nicht drauf Triple Distilled, also es ist kein Bushmills. Es steht nicht Potstill Whisky drauf, damit ist es voraussichtlich auch kein Middleton.
Ja.
Und dann wird es ein Coolie sein, aber so hundertprozentig weiß ich das auch nicht.
Okay, ja, das war auch das, was ich gelesen habe irgendwie, dass es Coolie ist. Keine Ahnung, aber ja, wird dann wohl stimmen.
Also auf jeden Fall in diesem Batch 1, das ist ja das, also ich habe jetzt das Batch 1 aufgemacht. Da kommt die Flasche in so einer viereckigen Dose, die aussieht wie ein Stück Holz. Also ein viereckiger Pappkarton.
Ja.
Wie gesagt, das sieht aus wie ein Holzstück eigentlich, wenn man das so sich genau anguckt. Und da ist halt das dann drauf gedruckt. Also quasi die Holzstruktur ist der Hintergrund für Schrift und alles. Und das ist Batch 1. Das Batch 2 kommt in einer runden Tube und die ist so babyblau. Das kenne ich aber nicht. Ich habe auch noch niemanden gefunden, der so ein Ding offen hat oder der da was zu sagen kann, ob die sich gleichen. Aber das wäre natürlich auch nochmal spannend zu wissen, ob die Qualität in Batch 2 auch noch haben, die sie in Batch 1 haben. Mhm.
Ich kann den ja mal mehr ordern, weil ich brauche auf jeden Fall, ich hätte gerne eine Flasche davon. Da können wir mal vergleichen.
Ja, definitiv gerne. Also der wird mit Sicherheit auch gut sein. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich würde behaupten, das ist deren bekanntestes Produkt. Die machen ja relativ viel.
Okay.
Zig Abfüllungen mit irgendwelchen verrückten Stout-Fassreifungen. Und also das meiste sind irgendwelche Fassreifungen. Manche mit Alter, manche ohne. Dann gibt es Abfüllungen, wo die verschiedene Fässer miteinander mischen. Triple Barrel und weiß der Geier was.
Ja, ja.
Double Barrel gibt es, glaube ich, auch. Also die haben schon eine ganze Menge Auswahl. Die Non-Ager sind dann in der Regel in der Überzahl, glaube ich. Es gibt nicht ganz so viele, die ein Alter haben. Diesen Mitsunara Cask Finish haben sie jetzt noch einen nochmal in Alt rausgebracht. Ich glaube 17 oder 20 oder sowas.
Ja, der kostet 17, aber, den kann keiner bezahlen.
Ja, der ist out of.
Ich glaube 280 Euro oder so.
Ja, verrückt. Ne? Also das macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn der 17 Jahre in Mitsunara Eiche liegt, vielleicht, aber das tut er ja nicht. Das ist ja auch nur ein gefinischter Whisky. Mhm. Daher ist das natürlich ziemlich absurd, sowas zu machen. Sowas zu bezahlen dafür. Aber nichtsdestotrotz, diese 13-Jährige ist mit irgendwas zwischen 65 und 80 Euro, je nachdem, wo in welchem Shop du bist,
ja.
Ist der auf jeden Fall sein Geld auch wert, finde ich.
Ja, also die Nase wird auch jetzt, also dieses, ich hatte am Anfang, wie gesagt, dieses Sandelholz, ich hatte ein bisschen so weiße Schokolade irgendwie und was du meintest, auch so ein bisschen orangig beziehungsweise bergamottmäßig fruchtig und der driftet jetzt so ein bisschen ab und wird immer mehr so, weiß nicht, so sommerfrüchtemäßig, also so ganz hellfruchtig, pfirsichmäßig und so, gefällt mir echt gut. Und also der ist auf jeden Fall aber besonders, ne? Also diese Note von diesem, ja, das, dieses Holzige, das ist echt intensiv, das muss man mögen. Und auch dieses, es ist halt ganz, ganz, ganz komisch in der Nase. Es ist wirklich in der Nase gerade für mich, ich habe dieses Holzige, ich habe so eine weiße Schokolade und unten drunter ist halt diese Frucht, die immer mehr wird langsam. Finde ich total cool.
Mhm. Ich habe jetzt gerade probiert. Er kommt erstmal kräftig auf die Zunge. Erstaunlich kräftig mit 46%. Belegt den ganzen Mundraum. Ist fruchtig, aber mit so einer sehr reifen, überreifen, tropischen Frucht. Kommt er daher, das ist quasi von Banane bis zur Orange ist da irgendwie alles drin. Und dann setzt irgendwie im Abgang auch wieder dieses Ätherische ein. Und ganz zum Schluss kriegt man so eine schöne Schokolade, wo auch irgendwie diese Sandelholznote wiederkommt. Also eine helle, diese weiße Schokolade, von der du vorhin gesprochen hast. Ne? So ganz leicht ist das damit drin.
Mhm. Also ich hatte jetzt hier, ich weiß nicht, auf der Zunge war es gerade total auch, ich überlege gerade, was das ist.
Also das ist schwer zu, ich tue mich auch schwer, das zu beschreiben, was ich da im Mund erlebe und was da passiert. Weil das sehr, sehr anders ist als das, was man normalerweise
bekommt. Irgendwas, also zu dem Ganzen von, was in der Nase schon da ist, kommt jetzt noch sowas total Kräutriges irgendwie. Also ich überlege gerade, also es ist ganz schwierig zu begreifen, es ist auf jeden Fall, erinnert es mich ein bisschen an was eher Herzhaftes gerade auf der Zunge auch. Also es kommt süß auf die Zunge, sehr kräftig auf jeden Fall. 46 Volumenprozent hat er, oder?
Ja, 46.
Okay, ich hätte jetzt ein bisschen höher getippt. Jetzt vielleicht nicht ganz 50, aber schon ein bisschen höher auf jeden Fall als 46. Cool. Ich muss auf jeden Fall gleich nochmal probieren.
Er hat Bitterkeit. Mhm. Das ist dann, finde ich, diese Milchschokolade, die du in der Nase hast. Das wird vielleicht beim wird ein Tick bitterer, aber es bleibt trotzdem Milchschokolade irgendwie. Man hat keine dunkle Schokolade oder sowas bei dieser Bitterkeit, sondern das ist so eine Eichenbitterkeit, Eichenwürze. Und man hat aber immer noch diesen ätherisch Sandelholz, das halt bei mir im Mundraum nach. Und ich habe auch das Gefühl, wenn der Whisky schon längst weg ist, oder nicht ganz weg ist, aber wenn der sozusagen schon sehr schwach im Nachklang ist und ich irgendwie mit meiner Zunge über die Zähne fahre oder so, dann kommt diese ätherische Wolke nochmal wieder. Als hättest du irgendwie so ein Hustenbonbon gelutscht und das ist runtergeschluckt, aber du hast immer noch, oder weggelutscht, zu Ende gelutscht und du hast immer noch diesen ätherischen Geschmack im Mund. Und so finde ich es bei dem Whisky auch total. Vom Abgang her ist der halt, das ist nicht so ein klassischer Abgang, wie beim Whisky, wo du sagst, okay, dann hast du die Frucht, dann hast du die Eiche, dann hast du etc. und dann lässt irgendwas nach, eine Komponente wird stärker und wenn eine lang ist, ne? Sondern hier ist es halt so, dass der Whisky eigentlich durch ist, finde ich, aber diese ätherische Komponente bleibt irgendwie. Mhm. Sie bleibt ewig. Habt ihr jetzt immer
noch. Ich weiß, ätherisch sagst du, für mich war es gerade auch so ein bisschen, ja.
Also nicht, also ich,
das ist, ich kennst du diese Kräuter der Provence aus der Küche?
Ja, kräuterig, Hustenbonbon. Also es ist nicht wie ein Hustenbonbon, sondern es hat die Funktion eines Hustenbonbons.
Okay, ja.
Das Ding ist weg, aber ich habe den Geschmack immer noch im Mund und das trägt auch diese, Bei einem Hustenbonbon ist ja die Idee auch sozusagen, dass ich der in deinem, du kleidest ja damit deinen Rachen aus und so und deinen Mund und das trägt sich ja auch länger. Und das habe ich hier auch
halt. Ja.
Der ist immer noch da, der ist und der hält halt extrem nach. Auf ja. dieser einen Ebene des Whiskys. Nicht auf der, ich habe jetzt zum Beispiel die Bitterkeit oder sowas von den 13 Jahre alten Fässern, die ich kurz im Abgang hatte am Anfang, die ist längst weg. Mhm. Bei mir. Ja, aber ich habe immer noch diesen Bonbon. Der Bonbon ist, das ist jetzt nicht so süß, ne? Das ist halt, deswegen ist Bonbon vielleicht so der falsche Begriff.
Ja, aber das kommt auch erst, wenn du runtergeschluckt hast. Solange ich den auf der Zunge habe, genau. ist es noch nicht da. Ich schluck runter und sofort geht es los. Also total cooler Abgang und also auch Nachhall dann. Ne? Also der lebt im Endeffekt davon, finde ich. Also die Nase ist cool, wie gesagt. Und da findest du auch gerade, jetzt kommt auch so ein bisschen Kokos dazu auf jeden Fall. Wenn das Glas ein bisschen leerer ist, also hat jetzt relativ viel Platz hier bei mir im Glas.
Ich habe mir irgendwie verrückt viel eingegossen. Aus der Flasche ist da irgendwie mehr reingekommen, als ich geplant hatte. Deswegen ist bei mir jetzt noch ein bisschen was drin im Glas oder ein bisschen mehr. Aber nein, ich habe den ja vorher schon probiert und mehrfach.
Ja.
Und ich bin, wie gesagt, begeistert und finde, das ist ein ganz spannendes Produkt.
Während du gerade kurz länger gesprochen hast, ich habe mir gerade eine Flasche bestellt.
Nicht schlecht. Hast du dir die Batch 1 oder Batch 2 bestellt?
2. Also dieses, das erkennt man ja daran, dass das Batch 1, was du vorhin sagtest, diese Holzoptik Packung hat. Und Batch 2 kommt in einer Dose, die im Endeffekt auch so ein Babyblau hat, glaube ich.
Nee, sehr gut.
Ja, können wir mal schauen. Das ist auf jeden Fall so ein Teil, der ist außergewöhnlich. Und entweder hat man darauf Bock oder überhaupt nicht, aber
ich würde auch, total cool. Ich würde auch unseren Zuhörern, wenn ihr so offen seid, vom Kopf, vom Geschmack her, dass ihr euch das traut, dann bestellt einfach die Pulle, die ist gut. Wenn ihr jetzt ein bisschen zurückhaltender seid, dann guckt, dass ihr euch erstmal vielleicht irgendwo ein Sample besorgt. Ich weiß nicht, das gibt es jetzt auch nicht an jeder Ecke, ne? Muss man halt mal schauen. Die Flasche ist total gut verfügbar, aber ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die davon was offen haben und ich weiß auch gar nicht, ob ich den auf einer Messe mal irgendwo offen gesehen habe. Aber ich würde, wie gesagt, wenn ich eher zimperlich wäre und vielleicht mit Experimenten nicht so gut klar käme, vielleicht nur Whisky trinke und nichts anderes, da würde ich vielleicht von so einer großen Flasche die Finger davon lassen, außer man kennt jemanden, dem man die dann aufs Auge drücken kann, wenn es nicht so der richtige ist. Weil der ist schon wirklich sehr speziell.
Wir haben ja im Impressum ein Postfach angegeben.
Du meinst als Resteverwertung?
Ja, ne, aber.
Ja, klar. Also das geht, da wäre ich natürlich auch mit einverstanden. Nein, Spaß beiseite. Also das, ich kann das Ding vorbehaltlos empfehlen für Menschen, die gerne mal auch was ausprobieren, was probieren, was jetzt nicht immer dem gängigen Geschmacksmustern folgt. Mhm. Für Leute, die da ein bisschen, das meine ich gar nicht negativ, ne, aber die halt eher klassische Aromen haben wollen, für die ist der nix.
Nee, absolut nicht.
Und ich habe die Story ja schon mal erzählt, ne, Sample gekauft, dann stand das erst ewig rum, dann probiert, dann die Flasche sofort bestellt, dann eine zweite hinterher, die habe ich jetzt aufgemacht. Noch irgendwo ein Sample davon, aber das habe ich nicht gefunden für die heutige Aufnahme. Ich wollte eigentlich das 10cl-Sample, was ich noch irgendwie habe, aufteilen und dem Tim nochmal 5 davon abfüllen. Aber ich habe es nicht gefunden, wie das halt so ist. Ne? Ich finde halt irgendwie Samples mal, wo ich denke, oh cool, aber die suche, naja, so ist das halt manchmal. Aber nicht schlimm, dass die Flasche offen ist. Das wird jetzt auch ein Journey werden, weil wie gesagt, ich kenne das Ding auch bisher nur aus der Sample-Flasche und jetzt habe ich die große Flasche offen und das ist natürlich, da freue ich mich auch schon drauf, da immer mal wieder von zum Naschen.
Ja.
Im Laufe des Jahres.
Dafür ist er da. Und ich habe ja schon in den anderen Folgen gesagt, für mich war das ein absolutes Sommerding und das ist quasi die richtige Zeit, es wird gerade warm, man kann wieder draußen sitzen. Vielleicht nicht fürs Lagerfeuer, aber so an sich, so ein lauer Sommerabend, da ist der perfekt, da macht der richtig Spaß, der ist easy drinking, der hat Süße, der hat ganz, ganz viel Interessantes zum Entdecken. An dem Teil kann man sich locker flockig eine Stunde aufhalten und entdeckt anderen noch was Neues. Der ist nicht, der ist preisintensiv, aber ich finde, der ist nicht zu teuer. Und von daher Schluss
damit wobei, jetzt. Wobei ich sagen muss, so easy drinking finde ich den nicht. Ich finde den, ich kann mich mit dem entspannen. Ne? Also insofern ist er natürlich schon easy drinking, aber das ist jetzt kein Zech-Whisky oder sowas. Ne?
Ja, null.
Das muss man schon sagen. Ne? Der ist, wenn jetzt jemand einen irischen Whisky sucht, um sich mit drei, vier Kumpels so eine Flasche am Abend zu gönnen, ne, auf dem Balkon draußen, da ist er, glaube ich, nicht der Richtige für. Ich weiß nicht, ob bei dem das dritte, vierte Glas dann auch noch so nacheinander, also klar, das geht dann wahrscheinlich auch irgendwann, aber das ist dann, glaube ich, Perlen vor die Säue. Da bieten die Iren, glaube ich, anderen Stoff. Ne, da würde ich dann vielleicht irgendwie einen günstigen Teeling nehmen oder hier so einen Stout Cask oder den Single Malt von Teeling. Das sind so schöne, gefällige Whiskys oder hier ein 10er Bushmills oder sowas. Ne? Wenn man jetzt dann was sucht, was man so in einer größeren Runde einfach wegtrinken kann. Dafür ist er auch, finde ich, ein bisschen zu teuer.
Für Easy Drinking. Ich meine, mit Easy Drinking, er ist leicht zugänglich. Es ist keine Fassstärke, das heißt, er ist jetzt mit 46 Volumenprozent eigentlich eine gute Trinkstärke abgefüllt. Kommt natürlich ein bisschen stärker rüber, das finde ich gut. Und ich muss den nicht irgendwie erst verdünnen, damit ich auf meine gewünschte Stärke komme. Ich muss den nicht erst 2 Stunden stehen lassen. Der ist von Anfang an irgendwie intensiv. Ich kann dort vieles entdecken, muss aber nicht, weil er auch so sehr gut schmeckt. Und ich finde auch, dass ich den, also da muss ich auch Bock drauf haben, ne? Ich denke nicht, dass ich den jetzt irgendwie, dass das einer ist, den man relativ zeitnah und häufig trinkt. Da muss man Bock drauf haben. Und man sollte sich den, glaube ich, so über den Sommer kann man sich den schön aufteilen. Das ist, glaube ich, eine gute Sache.
Also definitiv, ne? In der Abendsonne auf dem Balkon, nach einem guten Essen. Ja, zwei zu dritt auch, ne? Also 2-3 cl reichen da völlig aus.
Ja.
In einem schönen Glas. Und dann genießen, philosophieren, immer wieder dran riechen, den auch mal stehen lassen, eine Viertelstunde. Kleine Schlücke. Da braucht man keine großen. Das ist kein Ding, wo man sich so 1,5 bis 2 cl in einem großen Schluck mal hinterkippt, sondern das ist wirklich kleine Sips, den wirken lassen, diesen eigenwilligen Abgang genießen. Dafür ist der Dafür ist der richtig gut. Ich wollte eigentlich gar nicht so eine flammende Rede halten, aber es ist jetzt hier irgendwie doch ausgeartet, dass ich hier mein Herz verloren an die Flasche. So ist es natürlich nicht.
Wir werden jetzt nie wieder ein Wort über diese Flasche in diesem Podcast verlieren.
Außer es kommt Batch 3, dann würde ich nochmal drüber reden wollen. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Das war eine gute Idee vom Tim zu sagen, komm, lass uns den nehmen, wir haben jetzt so viel drüber gequatscht. Das ist doch jetzt der richtige Moment und von daher war das auch genau richtig. Ich glaube, der ist unserer Runde auch würdig, Tim. unserem wahnsinnigen Podcast. Ne, da kann man den schon hinstellen und der muss sich auch mit seinen Vorgängern oder dem, was wir hier sonst so trinken, muss er sich absolut nicht verstecken.
Null. Und ich meine, 13 Jahre für einen Iren ist ja auch entspannt. Ne? Das ist ein gutes Alter.
Ja, das ist auch so ein Thema, Iren und Alter. Das ist gar nicht so einfach, ist oft sehr preisintensiv, wenn es gut ist. Es gibt natürlich auch Iren mit Alter, die jetzt nicht ganz so teuer sind, aber die haben dann halt oft auch irgendwo Schwächen. Und da muss man halt gucken. Ne? Aber das ist wirklich ein irischer Vertreter, der absolut zu empfehlen ist. Sehr gut.
Wir haben es, denke ich, und wir haben heute eine Folge mit genau 2 Themen, einer Verkostung und einem Thema quasi vollgekriegt. Das ist eigentlich ganz, ganz entspannt, finde ich.
Ja, vor allen Dingen auch mit so einem pädagogisch wertvollen Themenkomplex Buch und Lesen.
Ja, also wie gesagt, man
kenne ich uns überhaupt nicht, lieber Tim. Aber über Bücher reden finde ich auch schön. Also wir haben jetzt, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen so üben. Ich hätte jetzt vielleicht irgendwie noch ein bisschen anders über dieses Buch sprechen wollen, als ich es jetzt am Ende getan habe. Aber ich bin jetzt auch nicht der große Buchrezensent. Von daher alles gut, maße ich mir auch gar nicht an. Ich glaube, wir haben einen kleinen Einblick in diese beiden Bücher gegeben, die wir jetzt gerade, also ich lese es gerade, von daher war das für mich jetzt ganz natürlich, das zu nehmen. Und du hast, bei dir hat das Buch, was du vorgestellt hast, hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen und kann daher vorgestellt werden. Und es sind ja beides sehr gute Gründe, warum man das macht. Und damit waren auch die beiden gut. Wenn ich das Ralphie-Buch gelesen habe, dann können wir ja nochmal eine Buchfolge machen.
Dann ja, auf jeden Fall.
Wenn sich es denn so trägt. Ich glaube, weil ich seine Videos auch sehr schätze, wird das Buch mit Sicherheit nicht so schlecht sein. Und es soll ja ein anekdotisches Buch sein, da bin ich auch sehr gespannt, was der denn da für lustige Geschichten drin hat. Und ein, zwei Sachen werde ich dann bestimmt nochmal dann erzählen, was denn da der Ralphie so von sich gegeben hat.
Das ist jetzt mal was anderes. Wir haben jetzt so Bücher vorgestellt, die wir cool finden und so. Dürfen wir es uns eigentlich anmaßen, sowas wie auch andere Medien vorzuschlagen? Ich meine, sowas Ralphie, also allgemein YouTube-Videos oder sowas total Abgefahrenes wie diese, wie heißen die Teile? Podcasts? Müssen wir mal überlegen. Vielleicht können wir
ich habe mir gerade die Nase geputzt, deswegen habe ich nicht verstanden, was du gerade gesagt hast. Diese anderen was?
Diese total abgefahrenen Formate, meine ich, diese Podcasts.
Du willst einen anderen Podcast sporten als unseren?
Nee, ich meine nur, mal so
das überlegen. Das verstehe ich nicht, lieber
Tim. Es gibt doch auch andere Formate als unseres. Wir sind halt der entspannte Laber-Podcast und es gibt vielleicht auch andere Formate, wo man sagen kann, hier, da lohnt es sich natürlich auch mal reinzuhören.
Zum Beispiel oder, Kochen mit Kalle oder meinst du jetzt Whisky-Podcasts?
Whisky-Podcasts.
Okay.
Und Whisky-YouTube-Videos oder Kanäle im Allgemeinen. Oder was gibt es noch? Vielleicht Websites, die sinnvoll sind, mal anzusehen. Es gibt ja nicht nur Bücher, die man vielleicht empfehlen kann oder über die wir nutzen oder über die wir Gott zu schaffen können. Können wir uns mal irgendwie im Hinterkopf behalten.
Ja, wir quatschen ja eh dann irgendwie drüber. Aber wir können das gerne mal zum Thema auch machen. Solche eben. Sachen. Ich meine, abgesehen davon quatschen wir eher immer wieder drüber, aber wir können auch mal einen Verriss der Podcaster-Szene machen. Habe ich nichts dagegen.
Ja. Oder ja, allgemein auch so, keine Ahnung, Websites. Wir hatten ja gerade vorhin drüber gesprochen, dass wir, ich meine, relativ häufig Infos irgendwie auf Websites suchen. Ist natürlich klar. Was gibt's da? Vielleicht kann man da natürlich auch irgendwie drüber schnacken. Online-Stores oder so. Keine Ahnung. Obwohl, das ist vielleicht
das,
auch
das ein bisschen schwierig. Das sind alles auch so Tim-Themen. Da kennt er sich viel besser aus als ich. Aber nicht schlecht. Ja. Denn ich gebe doch mal, also ich höre ja auch gern zu und lerne. Das ist ja bei so einem Tresentalk, wie wir den machen, auch wenn er virtuell ist, ja immer das ganz Wichtige, dass man da auch was mitnimmt von so einem Abend. Ja, ich würde gerne das Buch, was du vorgestellt hast, mir mal zu Gemüte führen, auch in naher Zukunft mal ein bisschen drin lesen.
Bring ich dir vorbei.
Da freue ich mich, wenn du mir das mal ausleihst.
Ja, gerne.
Und ja, also von daher hat sich das schon gelohnt für mich heute.
Für mich auch. Wie gesagt, dein Buch habe ich mir ja direkt dann, als du es mir gezeigt hattest, schon selbst geordert, weil ich es echt cool fand. So, und ich denke, genug der Plänkelei für heute. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein wunderschön, wir bringen jetzt die Folgen immer Sonntag raus, von daher wunderschönen Sonntag höchstwahrscheinlich oder Montag oder Dienstag oder eine wunderschöne Restwoche. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis bald. Wenn ihr Feedback habt, postet es gerne in Facebook oder schickt uns eine E-Mail an tim@dramgood.de oder olli@dramgood.de. Kommt beides an. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und macht's gut. Bis bald.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Bis bald. Bye-bye.